Herzlich willkommen zu Die Filmanalyse. Heute mit Gladiator Teil 2 von Ridley Scott. 24 Jahre nach dem ersten Teil bringt der 86-jährige Ridley Scott einen zweiten Teil des erfolgreichen Monumentalfilms in die Kinos. Wenn man sich derart lange Zeit für eine Fortsetzung lässt und noch dazu so betagt ist, muss man etwas zu erzählen haben, könnte man meinen. Tatsächlich aber ist der zweite Teil bloß ein Remake oder ein Reenactment mit wenigen leichten Verschiebungen. Diese Wiederholung mit kleinen Differenzen legt nicht nur die Mechanik des zweiten Teils frei, sondern wir sehen hier auch noch einmal ganz deutlich die Ideologie des ersten Films durchblitzen. Ja, man kann eigentlich von einer ewigen Wiederkehr des Diskurses sprechen, so wie ja auch immer, wenn wieder ein Krieg ansteht, gesagt wird, dieser eine muss noch gekämpft werden, aber dann ist Schluss, dieser finale Krieg und dann aber wird Frieden sein, wird Demokratie sein, etc. Paul Mescal spielt Lucius, der im Exil Hanno genannt wird. Wie sich herausstellt, ist sein verstorbener Vater Maximus im ersten Teil gespielt von Russell Crowe. Um das zu ahnen, benötigt der Zuschauer etwa 15 Minuten. Das hat zur Folge, dass wir den Film wie eine unfreiwillige Verwechslungskomödie rezipieren, da die meisten Figuren lange Zeit ahnungslos sind. Bei dieser Komödie aber haben wir wenig zu lachen. Lucius' Mutter Lucilla, erneut gespielt von Connie Nielsen, lebt jedenfalls noch und würde sich zu gern rächen an den neuen Herrschern Roms. Auch Lucius hat Grund zur Rache, fiel doch seine geliebte Frau, den Soldaten Roms, zum Opfer. Er wiederum wurde versklavt und muss jetzt als Gladiator kämpfen. So tut der Sohn, was Hollywood für Söhne vorgesehen hat. Er tritt in die Fußstapfen seines Vaters. Wir haben es hier mit einer antimodernen Komponente zu tun, die wir häufig in der Traumfabrik finden. Denn eigentlich ist ja die Moderne das Versprechen darauf, dass man sich loslösen kann aus der häuslichen Sphäre, aus der väterlichen Gewalt. Dazu bekommen wir Geld an die Hand, wir haben die freie Berufswahl, wir haben eine Staatsbürgerschaft und vielleicht noch einen Reisepass. Damit können wir uns loslösen, müssen nicht in die Fußstapfen des Vaters treten. Hier aber geschieht genau das Gegenteil. Hier muss jemand der Spur des Vaters folgen, muss so werden wie sein Vater. Und dass dies ein so beliebtes Muster in Hollywood ist, liegt wahrscheinlich auch daran, dass in diesem Freiheitsversprechen natürlich auch eine Gefahr liegt, ein Risiko. Ja, dass es eine regelrechte Angst vor der Freiheit gibt. Also wünscht man sich doch hin und wieder in eskapistischen Momenten zurück in eine Zeit, als man nur das zu tun hatte, was die Ahnen vor einem schon getan haben. Trotzdem, beziehungsweise oder gerade deswegen, weil wir die Moderne haben also, sind solche Filme beliebt, die das Traditionelle und das Generationale hochhalten. Die als finstere und amoralische Schwächlinge gezeichneten Kaiser Geta und Caracalla haben, wie bereits der missliebige Kaiser, im ersten Teil den Senat entmachtet und bespaßen das Volk nun mit wenig Brot und vielen Spielen. Daran könnte man vieles anknüpfen, wo wir doch enorme Reallohnverluste zu verbuchen haben, das Aufstiegsversprechen nicht mehr funktioniert, der Fahrstuhleffekt kaputt ist. Was geschieht heute? Die Sportwetten werden beliebter denn je, Kulturkampftheater überall in den sozialen Medien, von den Politik-Talkshows ganz zu schweigen und dann kloppt sich Mike Tyson noch mit einem Influencer auf Netflix. Gladiator 2 könnte ein kritischer Gegenwartskommentar sein, ist aber nur Teil des Problems. Der Kameramann John Matheson ist wieder dabei Und er sagte in einem Interview, ich platziere das Licht und die Kameras an den richtigen Stellen. Und tatsächlich hat man diesen Eindruck auch. Es sieht so aus wie ein Monumentalfilm. Alles ist so ausgeleuchtet und so inszeniert, wie man sich das nun einmal vorstellt. Aber mehr passiert dann auch nicht. Originelle Bilder suchen wir vergebens. Matthiessen sagte, es sollte lebhaft, knallig und ein wenig Camp sein. Ja, auch das ist gelungen, aber es ist eine Ästhetik, die einen bald langweilt. Zumal man sie ja sehr gut kennt aus dem Vorgängerfilm. Eigentlich hat dem der Kameramann und auch der Regisseur nichts hinzuzufügen. Logistisch ist das durchaus beeindruckend, was dort alles gestemmt wurde. Aber logistisch beeindruckend sind auch Militärübungen oder Hochhaussprengungen. Um Rom zu befreien, muss es Lucius nicht nur mit Gladiatoren und wilden Tieren aufnehmen. Eine Intrige seiner Mutter und des Tribuns Marcus Acaius, gespielt von Pedro Pascal, muss ebenfalls mühsam entwirrt werden. Zudem führt Gladiatorenhändler Macrinus, gespielt von Denzel Washington, nichts Gutes im Schilde. Diese dramaturgischen Pirouetten werden letztendlich nur gedreht, um davon abzulenken, dass Ridley Scott im Prinzip noch einmal den gleichen Film gedreht hat. Lucius wird beim Kampf in der Arena von einem blutrünstigen Affen gebissen und was tut er? Er beißt zurück. Das bringt ihm Aufmerksamkeit und darauf folgt bald Anerkennung. Für alle, die sich nicht mehr recht an den ersten Teil erinnern können, blendet Scott ein paar alte Ausschnitte ein. Die Rache ist das vorwiegende Motiv aller handelnden Figuren. Das funktioniert natürlich immer, ist aber auch entsetzlich einfallslos. Paul Mescal, auf den sich viele gefreut haben, erleben wir hier wie einen müden Büffel durch die Gegend traben. Ja, er hat ordentlich aufgebaut, um diese Rolle verkörpern zu können. Schauspielern aber darf er so gut wie nicht. Und hinzu muss er kämpfen, vor allem gegen CGI-Effekte, die eher seine Würde als Schauspieler bedrohen. So tauchen dort Affen, Nashörner und Haie auf. Und mitunter hat man den Eindruck, das sei schon die Produktion für Sharknado Teil 17. Der Film funktioniert nur, weil es das Original gibt. Oder genauer gesagt, der neue Film lehnt sich am alten an. Würde dieser nicht existieren, würde der neue Film sofort umfallen. Keiner würde über diesen Film sprechen, keiner würde sich das ansehen. Und damit sind wir bei einem leidigen Thema, nicht nur dem Thema Remake, sondern auch dem Thema Erbschaft. Hollywood produziert die Antimoderne für moderne Gemüter. Für Menschen, denen vielleicht doch die Unübersichtlichkeit ein bisschen zu groß geworden ist. Zur Moderne gehört eigentlich, dass die tote Hand keine Macht mehr haben soll. Es ist also nicht so, dass was Ahnen taten, nun auch die Nachfolgenden ihnen gleichtun müssen. Eigentlich ist die Moderne das große Versprechen, im Hier und Jetzt zu leben und sich auf die Zukunft auszurichten, sich nicht von der Vergangenheit die Gegenwart diktieren zu lassen. Es gibt allerdings Ausnahmen, zum Beispiel beim Erbschaftsrecht, wo es tatsächlich darum geht, dass man in einer generationalen Folge vererbt, dass die Leute privilegiert werden, die eine direkte Abstammung haben, dass diese auch nicht so hohe Steuern zahlen müssen. Diese Idee von Eigentum und Erbschaft ist eigentlich eine antimoderne Komponente in unserer Gegenwart. Im Film können wir das dann besonders legitimiert sehen dadurch, dass wir hier eine Vater-Sohn-Konstellation beschrieben bekommen, wo auch der Sohn das Erbe des Vaters antreten muss. Und das ist nicht nur eine Bürde, sondern bedeutet auch, dass er das soziale Kapital des Vaters, also die hohe Stellung, die der Vater einst genoss, sofort übernehmen kann, als dann sich herausstellt, wer er ist, dass er der Sohn ist. Plötzlich folgen auch ihm die Soldaten, weil sie schon dem Vater gefolgt sind. Es gibt diesen großen Wunsch heute in der Gegenwart nach Orientierung, nach einer Verankerung. Menschen beschäftigen sich geradezu obsessiv mit Ahnenforschung, vielleicht auch deshalb, um doch so eine Festigkeit herzustellen, wo sich eigentlich alles aufzulösen scheint. Man sucht einen letzten Halt, gerade weil die Zeiten so ungewiss sind. Und so arbeitet auch Hollywood eigentlich mit dieser Politik der toten Hand und mit etwas, was wir die ewige Wiederkehr nennen können, dass es nämlich keinen Fortschritt gibt. Das ist ja das Versprechen der Moderne, dass man sich vom Alten löst und dann hineingeht in das Neue, in eine ungewisse Zukunft, sondern dass man immer wieder auf das zurückkommt, was war, und versucht es dann zu wiederholen mit leichten Variationen. Im Grunde ist ja dies auch die Geschichte von Der König der Löwen, dass hier Simba seinem verstorbenen Vater folgen muss, dass er in seine Fußstapfen muss, dass er dann auch das Volk regieren muss. Ganz ähnlich wie das hier für unseren Gladiator, gespielt von Paul Mescal, vorgesehen ist. Das alte Geld regiert hier, auch das alte Geld alter Regisseure. 300 Millionen Dollar hat diese Produktion gekostet. Es ist eine unglaubliche Ressourcenverschwendung, auch im Sinne der Humanressource Schauspieler, die doch eigentlich Besseres hätten tun können, als in diesem Schund mitzuspielen. Die Blutsverwandtschaft ist in diesem Film besonders wichtig. Während der erste Teil dies ja tatsächlich noch durchgestrichen hat und sich für die Wahlverwandtschaft entschied. Maximus sollte herrschen. Dafür war Kaiser Marc Aurel bereit, seinen Sohn und eigentlichen Thronerben zu übergehen. Nun hingegen ist auserwählt, wer den richtigen Vater hat. Zwar kann Lucius auch kämpfen, aber diese Kampfszenen bleiben bemerkenswert schwach und lustlos inszeniert. Allein die Brutalität hat im Vergleich zum ersten Teil zugenommen. Diese Rohheit sorgt aber nicht für Spannung oder Ergriffenheit, sondern beschleunigt lediglich den Abstumpfungsprozess. Rollende Köpfe und Blutfontänen, die den Spektakelcharakter hervorheben sollen, sind allenfalls unappetitlich. Nie sind sie interessant, ästhetisiert, stilisiert oder in irgendeiner Weise erkenntnisfördernd. Wie schon im ersten Teil ist das blöde, geifernde Publikum, das Scott auch gleich dauerhaft im Splitscreen wie bei einem Reaction-Video einblenden könnte, genau das Publikum, das auch im Kinosaal sitzen muss, um diesen Film zu mögen. Wir könnten hier sagen, wir haben es mit einer Publikumsbeschimpfung à la Peter Handke zu tun. Das wäre aber falsch, da diese theatralische Publikumsbeschimpfung ja darauf aus war, den Zuschauer nicht nur zu beschimpfen, sondern auch aufzuklären, ihn aufzufordern, selbst zu denken. Wir haben es hier vielmehr mit einer Publikumsverachtung zu tun. Und dieser Zynismus ist symptomatisch nicht nur für Hollywood und die Kulturindustrie, sondern auch für viele Journalisten, Politiker und interessanterweise die Wähler selbst. Der Film zeigt ja nicht nur die bestialischen Kämpfe, sondern abwechselnd auch immer wieder das johlende Publikum, wie gesagt. Außerdem sollen wir dann noch fasziniert das Intrigenspiel verfolgen, was unsere emotionale Involviertheit erhöhen soll. Und da sollen wir dann auch gleich die Gefühle aufbringen, die alle Soldaten aufbringen, dass sie bereit sind, für diesen neuen Anführer zu kämpfen und möglicherweise ihr Leben zu opfern. Aber wen betrachtet das Kinopublikum, wenn es das Kolosseum-Publikum sieht? Eigentlich ist es ja ein Spiegel, in den man blickt. Aber doch gibt es da eine minimale Distanz. Man ist der Beobachter, beziehungsweise glaubt es zu sein. Wie heute jeder Wähler auch ein Medienanalyst ist und sich fragt, wie der Auftritt von Politiker XY wohl beim Publikum, bei den Wählern angekommen ist, als gehöre man selbst nicht zu den Wählern. Man meint dabei also nicht sich selbst, man blickt instrumentell auf eine Masse, zu der man aber in Wahrheit auch zählt, so ist nun mal die Demokratie ausgerichtet, dass ja dann alle dort die Stimme abgeben. Es gab einen bemerkenswerten Auftritt bei einer Rallye von Trump, als er sagte, dass seine Veranstaltung immer voll sei, dass es überhaupt keine leeren Plätze gebe. Daraufhin schwenkte die Kamera ins Publikum und zeigte unendlich viele leere Plätze. Das war natürlich eine wunderbare Entlarvung dieser Lüge. Viel interessanter ist aber, dass ja die Leute vor Ort auch ohne eine Kameraperspektive die ganze Zeit gemerkt haben, dass die Veranstaltung keineswegs voll ist, wie Trump auf der Bühne behauptet. Und dennoch gab es von dem Publikum dort keinen Protest und niemand wird hier widersprochen haben, auch innerlich wahrscheinlich nicht. Warum hält man also an der Lüge fest, obwohl man nur mal nach rechts oder links blicken müsste? Man glaubt, man müsse anderen etwas vorspielen. Nämlich, dass dies wirklich ein toller, erfolgreicher Wahlkampf ist und Trump ein super Präsident ist. Aber man spielt es auch sich selber vor und glaubt dabei aber noch klüger zu sein, weil man es ja besser weiß. Deshalb denkt man die ganze Zeit, man sei etwas cleverer als die anderen Wähler. Alle Wähler denken von sich, sie seien ein bisschen cleverer als die Masse, zu der sie am Ende doch gehören. Das führt uns zurück zu Gladiator Teil 2. Das Publikum im Kino glaubt, cleverer als die dort im Kolosseum zu sein, die dort sitzen und krölen und johlen. Um sich dann aber genau diesen Bildern auszusetzen, um sich genau dieses Spektakel von Ridley Scott auftischen zu lassen, das auch die Bürger im Kolosseum genießen. Lucius spottet zunächst über Rom, um es wenig später befreien zu wollen. Auch er hängt jetzt diesem Ideal von einem freien und tollen und glorreichen Rom an. Rom zu dienen mit Ehre und Stärke ist für ihn auf einmal eine ausgemachte Sache. Da zeigt sich die Ideologie des ersten Teils, wie sie plötzlich einfach noch einmal wiederbelebt wird. Die Soldaten warten nur darauf, für ihn in die Schlacht zu ziehen, die wie jede Schlacht die letzte sein soll. Als Begründung genügt die Abstammung und die Rettung der Demokratie. Loyalität ist dem Sohne gewiss, weil sie schon dem Vater galt. Heute kann man Rom an einem Tag also erobern, wenn man die richtigen Eltern hat. Patriotismus, Freiheit, Heimat und Boden, hier rieselt wieder Roms vermeintlich geheiligte Erde zwischen kräftigen Fingern. Das sind die neuen alten Werte, für die es sich zu kämpfen lohnt. Es geht um einen Krieg zur Rettung der Demokratie und es passt eigentlich ganz gut, dass dieser Film jetzt gerade in den Kinos erscheint, da wir ja die große Rückkehr der Neokonservativen erleben, wenn beispielsweise eine Hardlinerin wie Ann Applebaum den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommt oder Dick Cheneys Endorsement ausgerechnet an Kamala Harris ging und man sich bei den US-Demokraten auch noch sehr stolz gab, dass man dieses Endorsement von Dick Cheney erhalten hat. Der Neokonservatismus ist zurück. Tatsächlich tritt man hier in alte Fußstapfen, erleben wir die Wiederkehr des Immergleichen. Dabei sehen wir eigentlich, dass das mit Demokratie in Gladiator 2 wenig zu tun hat, denn es sind ja einsame Entscheidungen, die getroffen werden, dann von allem von Lucius. Es ist eher so ein Führerprinzip beziehungsweise die Vorstellung einer identitären Demokratie, dass ohne Diskussion, ohne parlamentarische Abstimmung eine Person allein die Volonté générale durchsetzen kann. Ganz so, wie Carl Schmitt sich das ausgemalt hätte. Der Senat scheint ohnehin nur aus korrupten und senilen Mitgliedern zu bestehen. Und warum genau die Demokratie scheiterte bei Lucius' Vater, das bekommen wir dann gar nicht mehr erzählt, was da war, nachdem Lucius' Vater starb, warum das alles nicht funktioniert hat, wie man es sich erdachte. Der Film gibt sich keinerlei Mühe, die Bürger auch nur einmal zu Wort kommen zu lassen. Sie dürfen nur auf den Zuschauerrängen jubeln, brüllen, frenetisch applaudieren. Im Prinzip entspricht diese Darstellung dessen, was auch in liberalen Demokratien hinter vorgehaltener Hand nicht von allzu wenigen Journalisten und Politikern gedacht wird. Es ist ein sehr instrumenteller Umgang mit der Demokratie. Und die Wähler übernehmen diesen instrumentellen Umgang selbst, sehen sich aber dabei immer wieder als die Beobachter der Beobachter und kommen sich ein bisschen klüger vor. Dabei schauen am Ende alle nur, aber sehen nicht. Wenn Sie die Filmanalyse finanziell unterstützen möchten, ist das möglich via Banküberweisung oder per PayPal. Außerdem ist die Filmanalyse auf Patreon zu finden. Herzlichen Dank.